Ich glaube, ich kenne schon einige von euch, aber vielleicht gibt es noch jemand von euch, eine oder der andere, der überlegt, wer ich eigentlich bin. Stelle ich mich kurz vor. Also ich bin Mariuka Ostrovljanovic. Keine Sorge, hat mir selbst auch lang gedauert, den Namen so richtig auszusprechen. Mein Mann kommt aus Österreich, aber seine Familie, die kommen aus Serbien. Ich komme aus Finnland, also war es für mich auch eine Herausforderung, den Namen richtig auszusprechen und dann noch zu buchstabieren oder schreiben, noch schwieriger. Wir haben uns in England mit meinem Mann kennengelernt. Wir haben beide dort Theologie in Newbold College studiert. Und da habe ich meinen Master im Alten Testament gemacht. Und es ist so eine Leidenschaft für mich, das Alte Testament auf Hebräisch zu lesen und zu studieren. Das mache ich am liebsten. Das ist, ja, ich liebe das. Heute bin ich hier mit meinem Sohn, den Benjamin, und mein Mann ist in Ottobrunn mit unserer Tochter, er predigt dort und ich bin jetzt hier, also sind wir jetzt während Gottesdienstes so ein bisschen geteilt. Ich arbeite als Pastorin in Regensburg und Amberg und freue mich jetzt, euch jetzt heute zu besuchen. Genau. Stell dir vor, du bist so ungefähr 25 Jahre alt. Probier es mal. Vielleicht liegt das schon länger zurück oder vielleicht ist es sogar noch vor dir, aber versuch es dir vorzustellen. Du bist 25 Jahre alt und du studierst an der Uni. Du wohnst in einem anderen Ort als deinen Eltern. Du wohnst schon seit 2 Jahren oder so allein. Du siehst deine Eltern ab und zu, aber deutlich weniger als vorher. Aber das ist kein Problem, du denkst nicht wirklich daran, warum würdest du, es gibt ja alles Mögliche in deinem Leben, was neu und spannend ist. Neue Freunde, neues Studium und so weiter. Und dann plötzlich, völlig unerwartet, bekommst du die Nachrichten über deinen Papa. Dein Papa ist so ungefähr 50 Jahre alt, er ist ein Pastor. Er hat sein Leben lang was Gutes getan und Gott gedient. Und jetzt bekommst du die Nachricht. Dein Papa ist in einen Autounfall gewesen und ist sofort gestorben. 50 Jahre alt. Dein Papa. Er ist tot. Wie würdest du reagieren? Was denkst du? Was wäre deine erste Reaktion? Was würdest du sagen? Wem würdest du anrufen? Würdest du weinen? Schreien? Was würdest du tun? Schwer, sich sowas vorzustellen, oder? Sowas möchte man sich gar nicht vorstellen. Aber wenn sowas passieren würde, was denkst du? Wie sollte man reagieren? Was sollte man sagen? Die Geschichte ist wahr. Ein Freund aus meinem Studium hat das durchlebt, genauso wie ich es beschrieben habe. Er war so Mitte 20 und plötzlich stirbt sein Vater. Völlig unerwartet, sehr jung und noch dazu, während er zur Arbeit gefahren ist als Pastor. Und ich dachte mir, wie ist das gerecht? Wie kann sowas passieren? Wie kann Gott so etwas erlauben? Und der Junge tat mir leid. Was für ein Schock, was für ein Schmerz, einfach zu viel. Dieser Freund, er hatte ab und zu für uns Studenten so Abendandachten gehalten und nach diesem Vorfall war er dann da und er wollte mit uns singen. Und er ist vorgegangen, er stand da vor uns und er sagte, ich möchte mit euch heute ein besonderes Lied singen. Und das Lied hat einen ganz einfachen Text. Es geht so. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Und ich dachte mir, krass, krass. God is so good. Gott ist so gut. Wie kann er sowas singen? unter diesen Umständen, wie kann er sowas singen? God is so good. Unglaublich. Ich dachte mir, genauso möchte ich reagieren, wenn mir mal etwas passiert. Gott ist so gut. Egal, was passiert. Er ist treu. Er ist gut. Immer noch. Wow. Ich fand die Einstellung von diesem Jungen echt bewegend. Und ich dachte, das ist wahrer Glaube. So zeigt es sich, oder? So sollte man reagieren. Egal, wie die Umstände sind. Gott ist so gut. Wow. Irgendwie hat der Junge mich an jemanden aus der Bibel erinnert. Ich habe natürlich an Hiob gedacht. Hiob ist ja das beste biblische Beispiel von einem Menschen, dem alles Mögliche passiert ist. Es fängt ja mit den Worten an. Im Land Uz lebte ein Mann namens Hiob. Er war rechtschaffen, aufrichtig und gottesfürchtig und sein Lebenswandel war untadelig. Und er hatte alles, alles, was man sich so vorstellen kann, das hatte er. Er hatte Familie, Reichtum, Eigentum, alles. Ihm fehlte nichts. Und dann an einem Tag passiert es, was wir alle wissen, was wir alle fürchten. Auf einmal verliert Hiob alles. Schlechte Nachrichten erreichen Hiob eine nach der anderen und er hat keine Zeit darauf zu reagieren, als schon die nächste Hiobsbotschaft kam. Hiobsbotschaft, ey. Genau das. Erst sind es seine Ochsen und Esel und Knechte, dann sind es die Schafe und die Hirten, dann sind es die Kamele und Knechte und dann zum Schluss, weil das noch nicht genug war, seine eigenen Kinder. Alle sind gestorben. Nichts hat er mehr. Alles ist weg. Wie sollte er darauf reagieren? Wie würdest du auf sowas reagieren? Was würdest du sagen? Da stand Hiob auf und zerriss seine Kleider. Er schor sich den Kopf, warf sich vor Gott zu Boden und sagte, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen. Und nackt werde ich sein, wenn ich sterbe. Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat es mir wieder weggenommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Unglaublich, unglaublich. Er hat alles verloren und er sagt, gelobt sei der Name des Herrn. Unglaublich. Das hebräische Wort für sein Verhalten, als er sich auf den Boden wirft, das Wort bedeutet Anbetung. Anbetung ist, es ist keine Reaktion der Hoffnungslosigkeit, es ist Anbetung in dem Moment, als alles weg ist. God is so good, God is so good, God is so good, he's so good to me. Das ist so ein eindrucksvoller Moment, wie Hiob da reagiert. Und man denkt sich, ja richtig, er war ja, wie war das, ein rechtschaffener, aufrichtiger, gottesfürchtiger Mann. So sollte er ja auch reagieren, oder? Aber dann passiert etwas. In Kapitel 2 bekommt Hiob noch eine schwere Krankheit dazu. Dann kommen seine Freunde ihn besuchen und dann wird es auf einmal zu viel. Dann heißt es nicht mehr Anbetung oder Gott ist so gut, dann ist es plötzlich ein anderer Hiob. Ein Hiob, der den Tag verflucht, an dem er geboren wurde. Warum starb ich nicht bei meiner Geburt gleich, als ich aus dem Leib meiner Mutter kam? Warum schenkt Gott den Ermüdeten Licht und lässt die Verbitterten leben? Warum müssen die leben, die keine Zukunft haben und denen Gott jeden Weg versperrt? Habe ich gesündigt? Was habe ich dir getan, du Wächter der Menschheit? Warum machst du mich zur Zielscheibe deiner Angriffe? Bin ich dir eine Last? Du hast mich mit deinen Händen geschaffen, du hast mich gemacht und trotzdem umstellst du mich von allen Seiten, um mich zu vernichten? Ich führte ein ruhiges Leben, bis er mich herausriss. Er packte mich am Genick und zerschmetterte mich. Er hat mich zur Zielscheibe für seine Angriffe gemacht. Ich schreie zu dir, Gott, aber du antwortest mir nicht. Ich stehe vor dir, aber du schenkst mir keinen Blick. Du verwandelst dich vor mir in einen grausamen Gegner. Du verfolgst mich mit deiner großen Macht. Und das geht weiter und weiter. 40 Kapitel lang. Diese Rede über Gott, das ist keine Anbetung. Was ist das für eine Art und Weise, mit Gott zu reden? Und dann kommen wir zum Schluss, Kapitel 42. Und Gott sagt zu den Freunden Hiobs: Mein Diener Hiob soll für euch beten. Ihr habt nicht richtig von mir gesprochen, im Gegensatz zu meinem Diener Hiob. Hä? Wie war das? Hiob hat richtig von Gott gesprochen? Ja, vielleicht in Kapitel 1, Gott ist so gut, aber was ist mit dem restlichen Buch? Was ist mit seiner Klage und dem Weinen und den Vorwürfen gegen Gott? Warum sagt Gott, Hiob hat richtig gesprochen und dass er trotzdem sein Diener ist? Tja, es gibt mehrere Fragen, die in diesem Buch aufkommen. Warum passierte das alle mit Hiob? Wollte Gott, dass Hiob leidet? Warum hat er das alles zugelassen? Am Anfang des Buches macht der Autor klar, nichts davon, was mit Hiob passierte, war seine Schuld. Er war ein gerechter Mann, er hatte es nicht verdient. Und dann haben wir dieses Gespräch zwischen Satan und Gott über Hiob. Und Gott meint, Hiob ist das beste Beispiel davon, wie ein Mensch Gott folgen kann und will. Und Satan sagt, ha, ja, das ist nur so, weil du ihm alles gegeben hast, was er braucht und mehr. Wenn er das alles nicht hätte, dann würden wir sehen, wie er wirklich reagiert, ob er dich verflucht oder segnet. Das ist witzig in diesem Buch. Es geht immer um Fluchen oder Segnen, weil das hebräische Wort für Segnen, Barach, das gleiche Wort ist wie für Fluchen. Also mit dem gleichen Wort Barach kann man sagen, dass jemand dich segnet oder verflucht. Und das ist für uns ein bisschen verwirrend, oder? Anscheinend war es so ein schrecklicher Gedanke für den Autor, dass jemand Gott verfluchen würde, dass er das nicht sagen konnte, also hat er es mit einem anderen Wort gesagt. Dies nennt man einen Euphemismus. Und in diesem Fall ist der Euphemismus für Fluchen Barach, also das gleiche Wort wie für Segen. Verwirrend. Aber genau das verwendet Satan und sagt, nimm ihm also alles weg und wir werden sehen, ob er dich Barach, ob er dich segnet oder ob er dich verflucht. Und was antwortet Gott? Er sagt wortwörtlich, alles, was Hiob gehört, ist in deiner Hand. Alles, was Hiob gehört, ist in deiner Hand. Er sagt nicht, ich gebe alles in deine Hand. Er sagt nicht, ich gebe alles in deiner Hand. Er sagt, es ist in deiner Hand. Weil so ist es. In dieser Welt ist alles in Satans Hand. Unser Eigentum, was uns gehört, es gehört zu dieser Welt. Und deshalb kann alles Mögliche damit passieren. Gott sagt nicht zu Satan, ausnahmsweise lasse ich dich das beeinflussen, was Hiob gehört. Nein, es ist in deiner Hand, weil es so ist, weil es so gewesen ist seit dem Sündenfall. Als die Menschen entschieden hatten, die Sünde von der Schlange anzunehmen, seitdem ist es so. Was wir hier haben, es ist alles von Sünde beeinflusst. Unser Leben, unsere Gesundheit, unser Eigentum, damit kann alles Mögliche passieren. Und es passiert auch. Egal, wenn man rechtschaffen, aufrichtig und gottesfürchtig ist. Die Sachen in dieser Welt sind unsicher und Sünde beeinflusst alles. Deshalb passiert sowas. Deshalb bekommen wir solche Hiobsbotschaften. Wir leben in der Welt der Sünde. Segen oder fluchen. Wenn es passiert, wenn man alles verliert, wenn dein Vater stirbt oder dein Geld weg ist oder du krank wirst oder dein Kind stirbt oder all das auf einmal, was macht man? Segnen oder verfluchen? Ich muss sagen, wenn ich Hiobs Verhalten beobachte, dann denke ich, naja, der Hiob, der hat gesegnet. Aber kurz danach war er auch ziemlich nah am Fluchen. Die Art und Weise, wie er mit Gott redet, da überlegt man schon, ob das vielleicht manchmal zu viel wird. Und dann kommt Gott und sagt, wo warst du, als ich die Grundfesten der Erde legte? Sag es mir, sofern du Bescheid weißt. Weißt du, wer ihre Maße festlegte oder wer das Maßband über ihr ausspannte? Ich bin größer als du. Ich habe dich und diese ganze Welt gemacht. Ich regiere. Und gleichzeitig zeigt er, ich bin groß genug, um deine menschliche Reaktion auszuhalten. Ob du lachst oder weinst, ob du flüsterst oder schreist, ob du Lobpreislieder singst oder leise bist. Ich bin Gott und ich kann es aushalten. Als ich aufgewachsen bin, gab es eine ältere Frau in meiner Vereinigung, die Bücher geschrieben hatte. Ich hörte immer Geschichten, wie sie vor 15 Jahren immer so viel mit den Pfadfindern gemacht hat und die Generation von meinen Geschwistern sehr beeinflusst hatte. Zu meiner Zeit hat sie aber das nicht mehr gemacht und ich fand sie immer ein bisschen erschreckend. Ja? Sie hatte so eine krumme Haltung und ihre Finger waren so merkwürdig und kurz und sie konnte Sachen nicht wirklich mit den Händen halten. Und als ich ein bisschen älter wurde, habe ich gehört, dass sie krank war. Sie hatte Rheuma. Sie hatte Riesenschmerzen und sie hat wirklich unter der Krankheit gelitten. Und durch die Krankheit und diese Erfahrung der Schmerzen hat sie angefangen, Bücher zu schreiben. Und ihre Bücher, es waren ihre Gedanken über Gott, seine Güte, seine Gnade. Der Schmerz hat sie bewegt, es aufzuschreiben. Und ihre Bücher waren ein Riesensegen für die Menschen, die sie gelesen hatten. In der Mitte ihres Schmerzes gab sie Zeugnis über die Güte Gottes auf ihre Art und Weise. Aber sie war auch ehrlich. Ich kann mich erinnern, wie sie über ihr Schmerz geredet hat, wie sie laut geschrien hat, als die Schmerzen untragbar waren. Ihre Situation war so traurig und es war richtig schwer zu verstehen, warum passiert so etwas zu einem Menschen, der so rechtschaffen, aufrichtig und gottesfürchtig war. Hätte Gott sie nicht besser verwenden können, wenn sie gesund geblieben wäre? Vielleicht. Aber sie wurde krank. Und durch ihre Krankheit hat sie etwas über das Leben, über Gott erfahren, was sie sonst nicht gewusst hätte. Die Tiefe ihrer Beziehung mit Gott war erstaunlich. Ihre Beziehung mit Gott, so etwas habe ich selten gesehen. Und dies konnte sie nun mit anderen Menschen teilen, welches viele Leben berührt und verändert hat. Als Hiob in Kapitel 1 sein Leben lebt, ist er rechtschaffen, aufrichtig und gottesfürchtig. Als er in Kapitel 42 aus dieser Erfahrung kommt, hat sich etwas geändert. Ich weiß nicht, ob du das bemerkt hast, aber als die Geschichte anfängt, hat Hiob Kinder, Töchter und Söhne. Und die Söhne organisieren Partys, die feiern und die Schwestern sind eingeladen. Die sind ja Geschwister. Wir nehmen an, dass die Schwestern noch bei Mama und Papa wohnten, aber die Söhne sind diejenigen, die die Partys organisieren. Wie es halt in ihrer Kultur typisch war. Es waren die Männer, die sowas getan hatten. Es waren die Männer, die ihren eigenen Häuser hatten. Die Schwestern waren dann halt eingeladen. Dann haben wir die 40 Kapitel dazwischen, Hiobs Erfahrung mit Schmerz und Leid. Und dann in Kapitel 42 wendet Gott Hiobs Schicksal. Er bekommt noch viel mehr, als er in Kapitel 1 hatte. Und er bekommt 7 Söhne und 3 Töchter. Und plötzlich begegnen uns 3 Verse, die ziemlich überraschend sind. Hiob nannte seine erste Tochter Jemima, die zweite Kesia und die dritte Keren Hapuch. Im ganzen Land fand man keine so schönen Frauen wie die Töchter von Hiob. Und ihr Vater bedachte sie wie ihre Brüder mit Erbbesitz. Und man denkt sich, warum wird das hier uns erzählt? Was hat das denn mit der ganzen Geschichte zu tun? Nichts, oder? Hiob ist auch nach dieser Erfahrung ein veränderter Mann. Als Hiob am Boden saß und all das erleben musste, das verlorene Eigentum und die verstorbenen Kinder und seine Krankheit, kamen seine Freunde zu ihm und haben ihn geklagt und gesagt, du bist schuld, das ist deine Schuld, dass das alles passiert ist. Und die ganze Zeit versucht Hiob zu sagen, nein, ich habe nichts getan, um das hier zu verdienen. Und er hat recht, aber er erlebt, wie es ist für jemanden, ungerechten Umständen zu erleben. Er erlebt, wie es ist, wenn man nichts dafür gemacht hat, aber man wird schlechter behandelt als die anderen. Plötzlich weiß Hiob, wie das sich anfühlt. Und in Kapitel 42 kommt Hiob aus dieser Erfahrung verändert. Und das sehen wir in Verse 14 und 15. Seine Töchter, die damals in seiner Zeit und Kultur als Eigentum zählten, werden hier mit Namen genannt. Außergewöhnlich. Und Hiob behandelt sie wie Männer. Die Töchter bekommen das gleiche Erbteil wie ihre Brüder. Das ist außergewöhnlich. Hiob hat es selbst erlebt, wie es ist, wenn man nichts dafür gemacht hat, aber man wird schlechter behandelt als die anderen. Er wusste, wie das sich anfühlte und er macht es jetzt anders, gegen die Kultur und Zeit, wo er lebte. Seine eigene Erfahrung hat ihn verändert. Alles, was wir hier haben, das ist alles von Sünde beeinflusst. Das können wir nicht ändern. Als Sünde in dieser Welt kam, kamen auch Krankheit, Tod, Ungleichheit, Unterdrückung, Schmerz und Leid. Das betrifft uns alle, egal wie gottesfürchtig oder nicht. Und der Mensch, der reagiert in unterschiedlicher Art und Weise, in unterschiedlichen Phasen des Leidens. Manchmal ist es das Lied, Gott ist so gut. Manchmal sind es die Fragen, warum bin ich überhaupt geboren, wenn ich sowas durchleben muss? Das gehört alles zu der menschlichen Reaktion. Aber über all das ist Gott. Gott, der größer ist als unser Leid, der größer ist als unsere Schmerzen, der groß genug ist, um deine menschliche Reaktion auszuhalten. Er kann es aushalten, ob du lachst oder weinst, ob du flüsterst oder schreist, ob du Lobpreislieder singst oder leise bist. Er ist Gott und er ist da. Und aus schwierigen Umständen kann er etwas machen, etwas noch Besseres, als es vorher war. Und wir werden verändert. Und unsere Beziehung mit Gott wird verändert. Unsere Beziehung zu anderen Menschen wird verändert, weil Gott so gut ist, weil Gott so groß ist und weil er alles in seiner Hand hält. Amen. Wir beten. Ja, lieber Vater, in dieser Welt kann alles Mögliche passieren. Wir leben hier noch in der Welt der Sünde. Aber danke, dass wir wissen, dass du bist. Du bist inmitten unserer Leid und Schmerz. Und dass du groß genug bist, um mit unserer Leid und mit unserer menschlichen Reaktion umzugehen. Wir können dir vertrauen, dass du bei uns bist. Egal wie die Umstände in unserem Leben momentan sind. Du bist da. Wir danken dir dafür. In Jesu Name. Amen.